Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Der Wilde Westen war und ist ein Mythos, der in vielen Büchern und Filmen, allen voran aus Hollywood, zelebriert wurde. Und auch bei uns an der Mosel sind bis heute die beliebten Winnetou-Schauspiele zu finden. Nicht viel anders war das vor 120 Jahren. Karl May brachte mit seinen Romanen eine ferne Welt in die Stuben der deutschen Familien. Und nicht nur das, richtige Action gab es damals auch, in Form einer pompösen Veranstaltung, die untrennbar mit dem Namen eines US-amerikanischen Bisonjägers und Showmasters verbunden ist. Buffalo Bill.
Ja, und er ließ damals um die Jahrhundertwende in Europa hunderte Darsteller das Leben und die Kämpfe dieses Wilden Westens nachstellen. Auch hier in Trier übrigens im Jahre 1906. Und eine Kollegin aus unserer Redaktion, Anne Heucher, kann hierzu mehr erzählen. Hallo Anne.
Hallo Miguel, hallo Alexander.
Ja, wer war denn Buffalo Bill überhaupt? Das ist ja so ein Name, den hat man ja irgendwie schon immer mal gehört.
Ja, Buffalo Bill war im 19. Jahrhundert ein, du sagtest schon, Bisonjäger ist er gewesen. Er war aber auch für das amerikanische Militär ein Scout. Er war ein Jäger. Er hat so unglaublich viele verschiedene Dinge gemacht. Er war vor allen Dingen auch Schauspieler. Er hatte ein unglaubliches schauspielerisches Talent auch. Im Grunde ist er in all diese Rollen so reingewachsen, auch aus der Armut zum Teil und den Umständen im Mittleren Westen. Geboren ist er ja in Iowa im Jahr 1846. Es gibt Geschichten, wonach er schon in den Kämpfen mit den Ureinwohnern, die damals ja tobten, schon als Kind, als Junge schon einen Indianer erschossen hat, einen Ureinwohner erschossen hat. Er hat als Kind, ist er schon Botenjunge gewesen, er hat bei einer Frachtfirma angeheuert. Und erstmal als Nachrichtenjäger ist er durch den Mittleren Westen geritten, sehr, sehr schnell. Es gab eine Riesenentfernung, die für Nachrichten zurückzulegen war, über 3000 Kilometer. Und er war eben ein ganz schneller Reiter, der sich da eben schon als Jugendlicher Geld verdient hat.
Das heißt, der wusste, wie man schießt, der wusste, wie man reitet, der wusste also, wie man sich da bewegt als Soldat. Das war also alles andere sozusagen als ein reiner Theaterschauspieler, der sich das Ganze erstmal erlernen muss. Bei ihm kam das wirklich aus der Praxis.
Genau, kann man sagen. Er hat zunächst, wie gesagt, einfach im Mittleren Westen gelebt. Er hat Bisons gejagt, er war als Nachrichtenträger unterwegs, hat beim Militär als Scout auch gearbeitet und erst später, als überall schon die Legenden aufkamen über den Wilden Westen, hat er angefangen, sein eigenes Leben auch darzustellen sozusagen. Die Idee kam gar nicht von ihm. Er hat sich am Anfang auch dagegen gewehrt. Es war ein Schriftsteller, Bundlein sein Name, der hat ihn gefragt, ob man nicht aus seinem Leben, also aus Buffalo Bills Leben, der übrigens zunächst nicht so hieß, sondern sein richtiger Name ist William Frederick Cody, ob man aus seinem Leben nicht einen Roman machen könnte. Und Cody hat sich zunächst ziemlich dagegen gewehrt, fand das keine gute Idee. Aber als dieser Roman dann ein Erfolg war und man dann anfing, das Ganze auch auf die Bühne zu bringen, hat er mitgemacht und es hat sich gezeigt, er hat ein unglaubliches Talent gehabt, auch zu inszenieren bzw. zu Schauspielern und darzustellen, sein Leben darzustellen.
Aber er hat das ja am Anfang zunächst mal wahrscheinlich ja alleine gemacht, also mit ihm selber als Darsteller, oder hat er von Anfang an eine Art große Truppe dabei gehabt?
Er hatte von Anfang an eine Truppe dabei und in den USA ist die dann auch schon übers Land getingelt und hat hier und da Vorstellungen aufgeführt. Es waren immer viele Pferde dabei, naturgemäß. Es waren aber auch eigentlich von Anfang an Ureinwohner dabei. Denn das, was die dargestellt haben, waren nicht nur so ein paar Kunststücke im Schießen und zum Beispiel im Lasso werfen, sondern waren auch Kämpfe. Also es waren im Grunde Schaukämpfe zwischen Indianern und den Siedlern, den neuen Siedlern im Mittleren Westen.
Und dabei hatten die ja ein richtig strammes Programm. Also ich habe in einem Artikel von dir gelesen, dass auf deren USA-Tour, die innerhalb von 200 Tagen in 132 Städten 341 Veranstaltungen hatten. Also jeden Tag mehr oder weniger in einer anderen Stadt. Das muss ja unglaublich anstrengend gewesen sein, oder?
Das fragt man sich heute auch, wie die das eigentlich gemacht haben. Auch wenn man heute sieht, wenn große Musikstars Touren veranstalten, was das für ein logistischer Aufwand ist. Und wenn man sich dann anguckt, was diese Truppe damals schon im 19. Jahrhundert mit viel weniger Möglichkeiten auf die Beine gestellt hat, da fragt man sich, wie das überhaupt auch physisch möglich gewesen ist.
Wie groß war denn die Truppe zu ihren Hochzeiten?
Sie hatten bis zu 500 Darsteller, darunter Cowboys, Cowgirls. Es waren auch Ureinwohner dabei, etwa 100 Indianer, und zwar Männer, Frauen und Kinder. Sie hatten auch Pferde dabei, über 100 Pferde, und sie hatten tatsächlich auch Bisons dabei, also gezähmte Bisons. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, was für ein Aufwand das war, mit denen umherzuziehen, das war eine gigantische Leistung.
Man bekommt ja eine Ahnung davon, wenn man sieht, wie heute so ein Zirkusunternehmen unterwegs ist. Das Ganze aber halt eben eine Spur kleiner, deutlich kleiner. Und da kommt also halt wirklich so eine Art Impresario, so hießen die früher auch. Mhm. Ne? Dieser Showmeister Buffalo Bill mit seiner riesigen Truppe und diesem riesen Pferdetross. Und zwar Tag um Tag, wie du es gerade erwähnt hast, ist er umhergezogen. Also eine Wahnsinnsleistung. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man das eigentlich heutzutage eigentlich so toll findet, was er damals ja gemacht hat. Er hat ja dann Erfolg gehabt in den USA. Und dabei ist es aber nicht geblieben. Er ist ja dann auch rübergekommen nach Europa.
Genau. Man hat dann eine erste Europatournee unternommen. Die ging natürlich erstmal in die großen Städte. Also die sind in London gewesen, sie sind auch nach Paris. Das war ja dann auch ein Highlight der großen Weltausstellung in Paris. Und es sind auch unglaublich viele Menschen zu diesen Shows gekommen. Auch da wieder hatte er viele Ureinwohner dabei. Also es heißt so knapp 100 sind mit über den großen Teich gekommen. 180 Pferde, da auch Büffel sind auch dabei gewesen. Und da war es aber, bei der ersten Tour war es aber so, dass sie länger an einem Ort geblieben sind. Also da waren sie über viele Wochen in Paris und eben auch in London und sind später aber dann auch in kürzeren Abständen weitergezogen.
Ich finde es ja total spannend, dass sich das finanziell überhaupt rentiert hat. Da mussten ja hunderte Menschen und Pferde versorgt werden und trotzdem haben die ja wahrscheinlich da noch Geld verdient, oder?
Ja, sie haben Geld verdient, wobei man ja Buffalo Bill, wie er dann später hieß, auch nachsagte, dass er nicht mit Geld umgehen konnte und dass er immer ein Herz für die Armen und Benachteiligten gehabt habe. Das hat tatsächlich auch mal dazu geführt, dass er spontan gesagt hat, wir machen heute mal einen Tag für Waisenkinder und arme Kinder, die sich das vielleicht sonst nicht leisten könnten, und hat dann 5.000 Freitickets vergeben. Das war allerdings auch ein Problem, weil lange Zeit hatte er in seiner Truppe auch jemanden, der für die Finanzen verantwortlich war und das auch ganz gut alles gemanagt hat. Und als der starb, ist es mit dem Unternehmen leider auch ziemlich bergab gegangen. Man sagt ihm nach, dass er nicht gut mit Geld umgehen konnte.
Du hast aber gerade schon erwähnt, 5.000 Freikarten. Wir haben gerade schon gehört, die Tournee in den USA stieß auf große Zustimmung. Die Leute sind wirklich dahingeströmt, um sich das anzuschauen. Auch in Europa, gibt es da eigentlich Zahlen? Und weiß man auch, ob vielleicht Prominente sich das angeschaut haben? Damalige Prominente?
Also eine ganz Prominente war sicherlich Queen Victoria in London, die zur Premiere in London gekommen ist, sich das angeschaut hat. Unter den Deutschen auch ein Prominenter war tatsächlich Kaiser Wilhelm II., der sich das auch angeschaut hat. Und der war auch vor allen Dingen von einem Kunststück besonders begeistert. In der Truppe war nämlich eine Schießkünstlerin dabei, die hieß Annie Oakley. Und die warf verschiedene Bälle in die Luft und schaffte es dann, bevor die auf den Boden fielen, die alle abzuballern, weil die einfach so gut und schnell und sicher schießen konnte. Und sie hat auch das Kunststück gewagt, einem Herrn aus dem Publikum eine Zigarette aus dem Mund zu schießen. Also schon ziemlich gefährlich auch. Und da soll sich auch Kaiser Wilhelm gemeldet haben und sich angeboten haben, dass man ihm sozusagen die Asche von seiner Zigarette im Mund wegschießt. Und Annie Oakley soll das gemacht haben.
Mich auszudenken, wenn sie daneben geschossen hätte.
Genau. sie hatte den Mut.
Und von den Zuschauern selber, gibt es da, weiß man, wie die so drauf reagiert haben? Waren die vielleicht zum Beispiel empört nach dem Motto, das geht doch gar nicht, was sie veranstalten, oder haben die Bühne gestürmt?
Also insgesamt war die Show sehr beliebt, ist auf viel Begeisterung gestoßen. Es war in unterschiedlichen Ländern schon unterschiedlich, besonders beliebt aber auch in Deutschland. Ein Punkt, auf den alle eingehen, und das ist eigentlich ganz wichtig, das ist nämlich, dass sie die Anklänge an ihre Jugenderinnerungen und ihre Begeisterung für die Abenteuergeschichten des Wilden Westens erwähnen. Das ist ganz wichtig, dieser Bezug, weil das ist auch das, was diese Buffalo Bill Show ausmachte, dass sie im Grunde anknüpft an die Legenden und die Bilder, die wir hier vom Wilden Westen haben. An das, was nicht nur Karl May geschrieben hat, sondern viele, viele andere, auch in anderen Ländern, das gibt es auch in England, in Frankreich oder dann eben auch Coopers Lederstrumpf. Diese Abenteuergeschichten, die waren schon sehr verankert im Bewusstsein der Leute. Als die Trierer auch sich diese Show angeguckt haben sie sich ganz stark bezogen auf die Legenden und auch Klischees, muss man ehrlicherweise sagen, die es schon aufgrund dieser Literatur bei den Leuten gab.
Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie dieser Auftritt in Trier dann tatsächlich war im September 1906. Aber diese Tourneen damals von Buffalo Bill, die standen ja nicht für sich alleine. Es war damals sehr beliebt, sich damals so exotische Länder vorführen zu lassen, sozusagen mit echten Menschen sozusagen von damals. Stichwort Völkerschau oder Kolonialschau. War denn Buffalo Bill eine solche Kolonialschau? Denn aus heutiger Sicht sind die ja sehr umstritten.
Ja, aus heutiger Sicht sind die Völkerschau natürlich sehr umstritten, weil es ja im Prinzip ein kolonialistisches Weltbild ist, das dazu geführt hat, diese Schauen zu machen. Was hat man da gemacht? Das war ja im Grunde sowas wie Menschenzoos. Ne? Man hat Menschen da gezeigt, die eben anders aussahen als man selbst. Man hat sie zur Schau gestellt, man hat sie damit auch ein Stück weit degradiert. Und hat damit so das Wilde, das Exotische, was man ja auch an diesen Karl-May-Büchern liebte, das hat man ausgestellt. Und das war natürlich auch eine Gegenwelt zu der Industrialisierung, sag ich mal, zu der eigenen Welt. Im Grunde ging das schon zurück bis auf Kolumbus. Also seit man sozusagen Ureinwohnern begegnet war, hat man sie zum Teil sogar mitgenommen. Also hat Kolumbus auch gemacht. Er hat Menschen mitgenommen und dem spanischen König gezeigt, wen er da getroffen hat. Vielleicht war es auch ein bisschen ein Beleg für seine Reise, für seine Entdeckungen. Und in der Folge hat es immer wieder solche Völkerschauen gegeben. Im 19. Jahrhundert gab es eine Hochphase, die in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begann und dann auch bis in die 1930er Jahre andauerte.
Aber diese Völkerschauen haben ja wahrscheinlich schon rassistische Klischees extrem gefördert, oder?
Auf jeden Fall und zum Teil auch begründet. Diese Klischees auch von dem Kampf der Indianer und der weißen Siedler ist ja im Grunde völlig klischeehaft. Auch abenteuermäßig gezeigt, obwohl es ein brutalster Krieg war und keine Romantik hatte.
Es hat ja auch Fälle gegeben, einzelne Fälle, in denen ja tatsächlich ja auch Ureinwohner entführt worden sind und da mitarbeiten mussten. Wie war das denn bei Buffalo Bill? Hatten denn die Darsteller, also sowohl die Darsteller, die weißen Darsteller als auch die Ureinwohner, hatten die da eigentlich reguläre Verträge oder sind die da gezwungen worden mitzumachen?
Die Ureinwohner, die bei Buffalo Bill dabei waren, über die ist überliefert, dass sie sehr gut behandelt wurden und sie haben reguläre Verträge gehabt. Man muss aber auch wissen, dass es zum Teil Leute waren, die in den USA inhaftiert wurden, die gefangen waren und die Buffalo Bill quasi losgeeist hat beim amerikanischen Militär und eine Erlaubnis eingeholt hat, dass er sie mitnehmen darf, dass er ihnen reguläre Arbeitsverträge gibt und sie die Erlaubnis erhielten, nach Europa zu reisen.
Ja, und diese Truppe kommt dann nach Trier.
Ja, diese Truppe kam nach Trier im September 1906, genauer am 4. September 1906, während einer Tournee durch Europa. Es war die letzte Tournee übrigens, die zweite große. Und zunächst begann sie in Frankreich, in Paris. Sie zog über Südfrankreich bis zum Balkan und kam dann schließlich über Ungarn nach Deutschland. Es waren sehr viele Stationen. Bei seiner ersten Deutschlandtour waren vor allen Dingen die ganz großen Städte auf dem Programm, wie Hamburg, Berlin, München und so weiter, auch Köln übrigens. Bei der zweiten Tour hat man auch viele kleinere Städte besucht, darunter Zittau, Bautzen, Dresden, Gera, Weimar, Eisenach. Ich habe sie jetzt nicht mal alle aufgezählt. Irgendwann kam man dann nach Worms, nach Saarbrücken, nach Metz, Trier, Koblenz und zog dann weiter noch nach Bonn und nach Düren. Und das Ganze im Tagesrhythmus. Also wenn man das überlegt, dass die jeden Tag zwei Shows abgespielt haben, dazu ihre Reisen hatten, die Riesenlogistik, die immer wieder aufzubauen war, abzubauen war, weiter zu transportieren war, war das ein sagenhaftes Unternehmen.
Die haben ja auch ihr Material ja auch mitgeschleppt. Also die haben das nicht vor
alles,
Ort sozusagen getraut.
Die haben alles mitgeschleppt. Die hatten ihre Zelte, die hatten ihren kompletten Proviant, die hatten eigene Züge. Also die hatten ganze Waggons, in denen sie ihr Equipment untergebracht hatte und die vielen Menschen und Tiere auch, die sie dabei hatten. Die mussten ja auch alle versorgt werden. Es waren drei Züge mit insgesamt 50 Waggons, die hier nach Trier kamen, wobei ein Waggon eine Besonderheit hatte. Das war nämlich der Annoncewagen. Das war der Wagen für die Werbung, die eine Riesenrolle spielte damals. Und dieser Wagen fuhr immer schon voraus in die Städte und hat dafür gesorgt, dass bekannt wurde, was da kam, sodass dann insgesamt 49 Wagen hier kamen.
Diese 50 Waggons, dieser Riesentross, kommt dann also am Trierer Hauptbahnhof an. Wirklich ein Riesenereignis. Wie haben die Trierer Buffalo Bill denn empfangen?
Die Trierer waren sehr gespannt und sind morgens um 6 Uhr schon am Trierer Hauptbahnhof gewesen, um den Zug in Empfang zu nehmen, um die Gäste zu begrüßen. Es war ein großer Menschenauflauf. Und dann musste alles ziemlich schnell gehen, weil die erste Vorstellung des Tages war für 14 Uhr anberaumt, wenn man überlegt, dass dann 49 Waggons entladen werden mussten, um nach Euren gebracht zu werden. Ab 13 Uhr ist bereits Einlass gewesen. Das heißt, es gab nur wenige Stunden, in denen mussten auch die Zelte und alles aufgebaut werden. Das waren Zelte, wo es heißt, es war Platz für 12.000 Menschen und es gab 3.500 Sitzplätze. Ein paar Stunden später gab es dann noch eine Show, das war um 20 Uhr, war die Abendvorstellung. Die Vorstellungen dauerten exakt 2 Stunden, das war alles komplett durchchoreografiert. Und anschließend musste man sehr schnell wieder abbauen, alles auf den Zug verladen, weil am nächsten Morgen ging es in Koblenz weiter.
Also viel schlafen war da nicht?
Nee, wahrlich nicht.
Ja, also hunderte Menschen und Tiere, die da auftreten. Aus was genau bestand denn eigentlich das Programm? Also was haben die da gezeigt?
Das Programm bestand zum einen aus Vorführungen im Schießen, aus dem Zeigen von Kunststücken, auch zum Beispiel was Lassowerfen angeht. Es waren auch Reiterkunststücke dabei und es waren Schaukämpfe. Also und das ist auch das Besondere an der Buffalo Bill Show, dass man zum Teil historische Schlachten, historische Kämpfe, die es im Wilden Westen gegeben hatte, noch einmal nachspielt sozusagen. Diese Kämpfe zwischen den weißen Siedlern und Indianern hat man auf die Bühne gebracht. Und das eben mit einem echten Weißen wie Buffalo Bill, einem echten Amerikaner und den Ureinwohnern. Also zum Beispiel, es gab berühmte Schlachten wie die am Little Big Horn. Das war eine Schlacht, wo ja die Indianer, die sich zusammengetan hatten von verschiedenen Stämmen, einen Sieg davongetragen haben. Das wurde oft auch in den Schauen von Buffalo Bill aufgegriffen, aber eben auch Kämpfe, wo die andere Seite gewann und Indianer geschlagen wurden.
Eigentlich absurd, ne? Denn diese sehr berühmte Epoche des Wilden Westens, so wie wir uns sie immer vorstellen, ist ja relativ kurz gewesen. Es waren ja nur wenige Jahrzehnte. Und dass es dann doch bis heute so nachhallt, auch bei uns in der Populärliteratur oder, wir haben es am Anfang erwähnt, mit den sogenannten Karl-May-Festspielen, zum Beispiel bei uns hier in Trier, die wirklich für Zuschauer sehr sehenswert sind. Es macht wirklich großen Spaß, sich das anzuschauen, auch mit Kindern. Aber ja, es kommt tatsächlich aus einer Zeit, die A, nicht so lang her ist und doch damals auch anders wahrgenommen worden ist, als wir sie heute sehen. Und das hat ja auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Du hast ja nachgeschaut, wie die damaligen Zeitungen darüber berichtet hatten. In Trier gab es damals drei Tageszeitungen. Mhm. Eine von denen ist unsere, der Trierische Volksfreund. Und der hat damals geschrieben, der große Tag hatte die trierischen Lande im weiten Umkreis in die lebhafteste Erregung versetzt. 1906 ist es da gedruckt worden. Wie haben denn die damaligen Pressevertreter denn über dieses Ereignis dann abschließend berichtet?
Sie haben höchst unterschiedlich berichtet. Das ist interessant. Alle haben erstmal sehr groß vorberichtet. Das geht mit Sicherheit zurück auf die riesen Werbekampagne, die vorher stattgefunden hatte. Also alle Zeitungen haben vorher das groß angekündigt. Und dann war es so, alle Zeitungen haben einen Kritiker zu der Veranstaltung geschickt und haben auch groß im Nachhinein berichtet. Während der Volksfreund-Kritiker sehr positiv war, waren die anderen beiden Zeitungen kritischer, besonders die Trierische Zeitung war kritisch, Landeszeitung ein bisschen neutraler, würde ich mal sagen. Allen gemeinsam war, dass sie begeistert waren von der Routine, mit der das alles verladen wurde. Also die Logistik war sehr beeindruckend. Die hat übrigens auch das preußische Militär sehr beeindruckt. Was auch sehr beeindruckt hat, war die ganze Werbekampagne, das ganze Marketing drumherum, wie am Schnürchen das lief, wie das Unternehmen wirtschaftlich aufgetreten ist. Die waren durchaus geschäftstüchtig. Was bei allen durchfiel, war die schlechte Beleuchtung. Die hatten nämlich auch ihre eigenen Lampen dabei und das war wohl ziemlich ungenügend, das haben alle kritisiert. Und ansonsten, was die eigentliche Show angeht, den Auftritt von Buffalo Bill, ging es ziemlich auseinander.
Also sie waren nicht so ganz begeistert von ihm, oder?
Naja, also bei manchen stand so die Geldmacherei ziemlich in der Kritik. Man musste zum Beispiel, wenn man kam, wurde einem gleich noch ein Programm angeboten, kostete 50 Pfennig extra. Dann hat man auch dafür geworben, dass man noch was zu essen kauft, zum Beispiel angeblich echt amerikanische Brötchen, wobei ein Kritiker dann gleich mal bemerkt hat, dass ja schlussendlich doch aus Trier und nicht aus den USA den Schinken importiert haben.
Was ja eigentlich gut ist, ne?
Ja, genau.
Nachhaltig
die mager belegten Brötchen, die es da gab, für dann aber doch einen stolzen Preis. Dann gab es noch eine extra Varieté-Show direkt im Anschluss. Die hat auch nochmal 50 Pfennig extra gekostet. Also man hat es sich schon auch bezahlen lassen. Der Volksfreund hat geschrieben, er hat ein schönes Stück Geld bei uns verdient. Das war im Grunde der Schlusssatz. Und ein bisschen ironische Bilanz zog dann auch die Trierische Zeitung, die schrieb dann am Schluss, trösten wir uns, einmal ist kein Mal, bürsten wir unsere total bestaubten Kleider aus und lassen wir Buffalo Bill in Frieden ziehen. Er kehrt ja nicht wieder.
Er ist ja auch tatsächlich nicht wiedergekehrt.
Nein, er ist nicht wiedergekehrt. Seine Show war auch fast schon am Ende, denn mit dem Aufkommen des Films haben diese Schauen sich einfach nicht mehr gelohnt und sind dann auch sehr schnell von der Bildfläche verschwunden.
Aber es war auf jeden Fall ein absolutes Großereignis, auch wenn der ganze Tross nur einen Tag in Trier war, sind ja am nächsten Tag direkt wieder weitergezogen. Wo fand das Ganze denn überhaupt statt?
Das Ganze fand auf dem Exerzierplatz in Euren statt. Eigentlich war geplant, dass man es in der Stadt macht, auf dem Palastplatz. Ich nehme an, das ist der Platz vor dem Kurfürstlichen Palais. Offenbar war der aber zu klein, warum auch immer. Auf jeden Fall wurde kurzfristig der Ort nochmal verlegt. Also auf den Plakaten, auf den Werbeplakaten steht drauf Palastplatz und das wurde aber dann nochmal geändert.
Das war damals ja ein Vorort von Trier, eine große Fläche, an der damals ja auch eine Zeppelinhalle zu finden gewesen ist. Also da war also genügend Platz da vorhanden.
Genau, da ist genügend Platz gewesen. Eine Straßenbahn fuhr und man hat, um die Massen hierhin zu transportieren, tatsächlich auch noch Sonderwagen eingesetzt.
Aber heute würde man da nichts mehr vorfinden. Das ist heute ein einziges großes Gewerbegebiet. Es gibt da nicht mal eine Plakette nach dem Motto, hier war Buffalo Bill und hier war er mit seinen vielen hunderten Darstellern. Es bleibt also tatsächlich Geschichte. Geschichte übrigens auch die Straßenbahn, die gibt es nämlich heute auch nicht mehr in Trier.
Und wie ging das Ganze dann aus mit Buffalo Bill? Hat er sich dann irgendwann reich in Amerika zur Ruhe gesetzt oder wie ging es mit ihm weiter?
Buffalo Bill ist zurückgekehrt nach Amerika. Mit dem Aufkommen des Films haben sich seine Showen eigentlich erübrigt. Also das Geschäft ist sogar in Konkurs gegangen irgendwann. Buffalo Bill hat selber dann übrigens auch noch einen Film gedreht. Aber er, wie gesagt, konnte auch nicht gut mit Geld umgehen. Er ist also in ziemliche finanzielle Not gekommen. Also nicht als reicher Mann gestorben, sondern er hat im Grunde sehr viel Geld verloren.
Wann ist er denn gestorben?
Bald danach. Also er hat nicht mehr lange gelebt, als er kam. Er war ja auch immerhin dann nicht mehr ganz jung. Ne? Also er ist 1846 ja geboren und er ist 1917 in Denver gestorben.
Ja, er ist vielleicht nicht reich geworden, aber was auf jeden Fall aus ihm wurde, ist eine Legende. Anne, danke dir, dass du da warst.
Gerne.
Ja, und mehr zum Besuch von Buffalo Bill findet ihr natürlich auch auf volksfreund.de/podcast. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.